Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Herzlich willkommen. In dieser Folge wird es um politische Bildung, um Engagement auf Gemeindeebene, um Transparenz und Bürgernähe, aber auch um Volksanwaltschaft, Ehrenamt und Tierschutz gehen. Und für dieses Gespräch habe ich mir Lisa Aldali eingeladen. Schön, dass du da bist.
Danke, liebe Tina. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ein bisschen hat es gedauert, aber jetzt ist es soweit. Du bist noch relativ neu Abgeordnete zum Nationalrat für die NEOS, warst zuvor Lehrerin in Salzburg für Deutsch, Geschichte und politische Bildung und engagierst dich besonders stark in Salzburg auch auf Gemeindeebene. Und wenn ich sage relativ neu, dann meine ich seit dem 19. November 2025. Gibt es einen Moment, wo dir bewusst geworden ist, okay, ich sitze da jetzt drinnen, ich darf da jetzt mitbestimmen?
Es ist lustig, dass du das fragst, weil es ist für mich jeden Tag immer nur so wow, das sind immer so diese Aha-Erlebnisse. Ich habe gerade letztens mit einem Freund von mir gesprochen, der mich nach Wien begleitet hat, weil er gesagt hat, er will das unbedingt sehen und er hat gerade frei. Und dann sitze ich da so mit ihm im Auto und dann habe ich mit meiner Fee, also mit meiner parlamentarischen Fee telefoniert und dann sage ich, es ist so komisch. Jedes Mal wieder muss ich mich irgendwie so zwicken und sage, ja, was hast du das immer noch nicht realisiert? Sage ich, nein. Ich glaube nicht. Also, ja, also es ist wie so ein Traum, der nicht endet, sagen wir es mal so.
Das freut mich zu hören. Also du fühlst es immer noch?
Ich fühle es immer noch voll. Es ist für mich, jeder Tag ist so, wow, und was darf ich jetzt machen? Und gestern war ich im Ausschuss zum Beispiel, dann habe ich das erste Mal Fragen stellen dürfen, Herrn Staatssekretär. Und ich spüre erst jetzt, was das alles macht, so dieser Parlamentarismus, den du erst den Schülern immer erklärt hast oder probiert zu erklären, weil es ist ja nicht sehr greifbar, finde ich, für die Schüler oft. Also deswegen freue ich mich dann voll, wenn sie zu mir kommen, immer zu den Parlamentsführungen, dass ich ihnen das ein bisschen mehr veranschaulichen kann, als wie im Klassenzimmer. Aber es ist schon für mich selber auch sehr überwältigend, diese Sachen jetzt hautnah und live machen zu dürfen. Und es ehrt mich sehr.
Das ist die richtige Einstellung. Du hast ein Erlebnis gegeben im Klassenzimmer, das deine Sicht auf Politik irgendwie nachhaltig verändert hat oder dich generell politisiert hat.
Ich finde, Klassenzimmer ist immer Politik. Klassenzimmer ist einfach der Ort, wo die Demokratie eigentlich sozusagen aufblüht und leben sollte. Also es ist tagtäglich, du lebst in einer Gemeinschaft. Es gibt gewisse Sachen, Werte, an denen man sich halten soll. Also ich hoffe, das ist den Kindern schon in die Wiege gelegt worden. Was mich wirklich den Schritt dazu bewegt hat, selber in der Politik tätig zu werden und nicht mehr zuzuschauen, das war eben ein Ereignis in meiner Gemeinde und eben eigentlich mein Sohn war derjenige, der ausschlaggebend, der war eins und ich sollte wieder in den Job, ihr wisst, es ist ja Lehrermangel und ich sage, Carsten, Lisa, bitte, wir brauchen unbedingt eine Deutschlehrerin, also und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Also ich komme sofort wieder zurück. Nur das sofort wieder zurück ist nicht easy, wenn man keinen Kinderbetreuungsplatz bekommt. Und da habe ich eben dieses Erlebnis gehabt auf Gemeindeebene, dass man gesagt hat, naja, Mama ist jetzt 6 Stunden nicht da, du sitzt jetzt mit einer Spitze 6 Stunden vor dem Fernseher und tust dich selbst beschäftigen. Schwierig, oder? Mhm. Das war so ein Kampf. Und ich bin einfach draufgekommen, wie viele Familien das eigentlich betrifft, die einfach diese Connections damals nicht gehabt haben. Das ist ja eigentlich auch so das, was ich jetzt bei der Volksanwaltschaft so merke. Wenn du nicht gewisse Leute kennst, dann ja, ist es. Und wir haben das Glück gehabt damals, dass die Andrea Klambauer unsere Landesrätin war und eben in Salzburg und eben genau für Kinderbetreuung zuständig war. Und ich habe dann natürlich mit der Andrea gesprochen, weil ich gemerkt habe, ich stehe da völlig an. Und dann ist es aber gegangen. Und das hat mich irgendwie so narrisch gemacht, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Also ja, ich habe das Glück, dass ich zu Mitgliederversammlungen etc. gegangen bin und diese Menschen gekannt habe vorher, aber das machen viele nicht, weil sie keine Zeit nicht haben, keine Freizeit, weil halt die Kinder oder Sonstiges halt da sind. Und das finde ich einfach unfair. Und deswegen habe ich mir gedacht, nein, jetzt ist meine Zeit, ich komme. Koste es, was es wolle. Und here I am.
Das hat sich für dich ausgezeigt. Du, man merkt, dass politische Bildung für dich nie nur ein Unterrichtsfach war. Du hast politische Bildung unterrichtet, jetzt gestaltest du sie selbst. Wie fühlt sich so dieser Rollenwechsel an für dich?
Also durch meine Landessprecherinnenzeit habe ich ja dann auch schon viel mehr mitgekriegt. Gell? Also ich habe dann die Kinder auch zum Beispiel von Terminen erzählt, wo ich mir einfach denke, das könnte sie bereichern. Gell? Ich bin dann relativ schnell munter geworden, weil natürlich hast du nicht nur Freunde, Und das ist dann halt, war für mich irgendwie so auch so ein bisschen ein trauriges Erlebnis in der Klasse, wo ich mir, oder in der Schule, wo ich mir gedacht habe, nicht jeder Elternteil meint es gut mit dir oder nicht jede politische Partei meint es gut mit dir und sagt, hey, das ist cool, dass eine aus ihren Erfahrungen sprechen kann, die Kinder, sondern da ist halt dann, ja, du nimmst politischen Einfluss oder sonst irgendwas. Also es wäre mir nie über die Lippen gekommen. Aber natürlich kriegen die Kinder das von den Nachrichten mit, weil wenn sie ORF und sonst irgendwas schauen. Natürlich wird da gesagt, welcher Partei das ist, aber es wäre mir nie über die Lippen gekommen. Das ist ja nicht, warum man Lehrerin wird. Und jetzt bin ich ganz froh, dass das jetzt einmal so diese so Rollenteilung gibt, dass das jetzt einfach klar getrennt ist. Wie gesagt, ich vermisse vor allem meine Klasse, die ich jetzt gehabt habe, am Schluss jeden Tag. Und ich würde am liebsten, wenn ich Zeit habe, jeden Tag wieder in die Schule rauffahren, weil es wirklich wunderbare Kinder sind und auch alle anderen. Also ich habe alle Schüler unterrichtet und es geht mir voll ab mit den Kindern dieses, oder mit den Jugendlichen eigentlich, diesen Spaß. Aber dann doch, wo du siehst, die sind so wissbegierig. Aber ich bin froh, dass diese Rollentrennung da ist. Und ich bin super happy, dass ich das jetzt, wie gesagt, alles zusammen sehen darf. Und das macht mich ja noch viel, viel stärker für die Zukunft.
Absolut. Du jetzt sitzt im Nationalrat, also du denkst an alle in diesem Land. Dein Herz schlägt für Gemeinden, du kommst daher, du bist dort auch aktiv. Gibt es das, wo du sagst, von der kommunalen Ebene, das kann ich absolut oder das braucht sogar im Nationalrat?
Naja, es ist ganz anders, gell. Es ist ganz anders. Also zur Erklärung, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, seit meiner Geburt eigentlich, auch wenn man das mit meinen Nachnamen immer nicht mit einem Dorf verbindet, weil jeder aber glaubt, woher ist denn die jetzt eingereist? Ich bin seit meiner Geburt dort aufgewachsen. Ich habe viele Freunde und Bekannte in die Nachbardörfer. Es ist schon irgendwie so eine Art Gemeinschaft, gell. Und das hat Vorteile und Nachteile. Natürlich kennen die Leute so wie du bist und wie du immer warst und du hast dich nicht verstört. Aber es wird natürlich auch genauer drauf geschaut. Gell? Also ja, was hat es mir gelehrt? Es sind ganz andere Themen. Es sind ganz, ganz differenzierte Themen. Gell? Bei uns gibt es einfach, Gott sei Dank, ganz viele Bauern, die tagtäglich super Arbeit leisten und ganz viele Freiwillige, wie in Ehrenamt zum Beispiel, die da einfach mithelfen und einfach die Gemeinschaft im Ort unterstützen. Und das ist eben dieses Gemeinschaftliche, wo du einfach gehst und kriegst dich Servus und wie geht's da schon lange nicht mehr gesehen und dann kommst du nach Wien und dann ist es so, jeder dreht sich weg und du denkst dir, jetzt darf ich nicht Christi sagen, weil den kenne ich ja gar nicht. Mhm. Und auch wenn ich bei uns wem nicht kenne, sage ich trotzdem Christi. Ja, ich finde, das Gemeinschaftliche kommt man mehr vielleicht aus. Und auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, aber trotzdem kriegt man sie und trotzdem diskutiert man über etwas und oft einmal findet man dann einen gemeinsamen Weg.
Also würdest du sagen, was man von den Gemeinden am meisten lernen kann, ist dieses, wir sind eine Gemeinschaft?
Genau. Da hast du mehr irgendwie den Spirit, das Zusammenhalten. Und zum Beispiel, bei uns ist es auch so, die hat jetzt gerade die Bürgerliste bei uns eingeführt und das finde ich großartig. Und der Doktor des Krankenhauses ist weit weg. Es gibt bei uns eben Menschen, die haben wirklich keine Familienangehörigen mehr, sind da ganz allein nur mehr, weil viele einfach, und das muss man auch mal ganz klar sagen, vom Ländlichen wegziehen und in Großstädte ziehen. Und dann sind natürlich die Oma und Opa oder Mama und Papa, die über 80 sonst irgendwas sind, bleiben aber dort, weil da ist ja zu Hause, das ist eben diese Gemeinschaft. Und die Bürgerliste hat da jetzt gemeinsam da mit der Gemeinde ein Sozialtaxi eingeführt, das eben von unserer Gemeinde, also das sind Menschen aus unserer Gemeinde, die einfach zum Beispiel mit meiner Oma jetzt, die ist 93. Mhm. Natürlich mit 93 bist du nicht mehr so fit, dann stürzt, gell, und dann kann man halt nicht mehr diese 2 Kilometer zum einzigen Nahversorger gehen. Und dann wird die da abgeholt und dann geht man mit ihr da hin und dann bringt man es wieder heim.
Und das sind ganz normale Bürger, die sich da zur Verfügung stellen und sagen, ich habe von 10 bis 11 Zeit und könnte.
Und das ist schon schön. Das ist schon schön, wenn man sieht, da wird keiner zurückgelassen. Es sind auch Herausforderungen, gell? Also es ist mal, ich kann mich noch erinnern, wo 2015 die Flüchtlingswelle war und jeder, der sich mit meinem Porträt, das ist nicht schwierig, gell, wenn man im Internet nachschaut, das meistgesuchte Schlagwort ist bei Lisa Altali bei Google ist Ehemann. Genau. Wenn man sich mit meiner Biografie beschäftigt, weiß man relativ schnell und dann weiß man, woher der Name Altali kommt und zwar von meinem Ehemann, der auch genauso 2015 von Syrien nach Österreich zu Fuß geflüchtet ist und mit Boot etc. Und das war nicht immer einfach. Also das muss ich schon auch sagen.
Die Akzeptanz.
Ja, es ist ja jetzt noch so, dass man, natürlich kriegst man eher und sonst irgendwas, gell? Aber es sind immer wieder diese Vorbehalte, die einfach durch diese politische Einstellung, und natürlich hat es unsere Gemeinde da auch, man kann sich die Zahlen anschauen bei unserer Gemeinde. Mhm. Und das ist halt 50-50, gell? Und das spürst du. Also so ehrlich muss ich auch sein. Es ist nicht immer ganz so lustig. Aber man macht das Beste draus.
Dann reden wir doch über das Mitgestalten und über Bürgernähe. Dann kommt man bei dir schnell zu Lisa Leaks.
Ja.
Mit dieser Plattform können Menschen anonym Missstände melden. Erklär mal, wie ist diese Idee entstanden und was ist heute daraus geworden?
Also was ich immer schon sehr, sehr schnell gemerkt habe, ist, was erfüllt mich in meinem Leben. In meinem Leben erfüllt mich das, wenn ich in Augen schaue und da ist so das gewisse Strahlen und diese gewisse, ja weiß ich nicht, Dankbarkeit. Nein, es ist nicht einmal die Dankbarkeit, sondern einfach nur das, dass du eigentlich mit einfachster Art und Weise etwas gelöst hast, das für einen anderen wie ein Eisberg erschienen ist. Und mir das aber keinen Finger bricht oder einfach da mal anzurufen und nachzufragen. Und diesen Gesichtsausdruck bei Menschen zu sehen,
wenn der Ballast abfällt.
Das ist für mich so unbeschreiblich. Das ist, wie gesagt, ich konnte da jedes Mal mitheulen anfangen. Mhm. Wenn ich einfach merke, du hast jetzt irgendwie einen, ja, gerade alles irgendwie gegeben. Und das erfüllt mich so. Deswegen habe ich damals in meiner Landessprecherinnenzeit, wir haben da eine super Kollegin und wir haben viel für die Gemeinderatswahl zusammengesitzt und Sachen uns ausgedacht und sonst irgendwas. Und dann sind wir so entsprechend, können wir wegen einem Lehrer da sein und sonst sage ich, ich habe da immer wieder Schwierigkeiten. Vor allem jetzt, wo ich so in der Öffentlichkeit stehe. Und dann hat sie gesagt, ja, wo kannst du dich da hinmelden? Und dann sage ich, tja, mein Dienstgeber wohl eher weniger in Salzburg. Sage ich, wenn, dann nur bei uns an die Lehrervertretung. Aber es ist für die halt auch schwierig, weil die werden da eigentlich nur abgeschnitten. Und dann haben wir auf die Idee gekommen, gemeinsam, warum machen wir denn nicht in Salzburg einfach eine, damals durfte man sie noch Hinweisplattform nennen, eine Hinweisplattform, da wo man anonym Meldungen machen kann. Und wir waren dann eigentlich relativ beeindruckt, wie schnell dass da Einsendungen reingekommen sind. War halt damals nur für Lehrer und eigentlich nur in Salzburg gedacht. Ist aber dann, also ich habe dann sofort Einsendungen von Tirol, Kärnten, also wo auch immer die Menschen das herbekommen haben. Dann bin ich gekommen und habe mir gedacht, Volksanwaltschaft, voll super das Thema. Aber ich trete in riesige Fußstapfen. Mhm. Also das muss man schon wirklich sagen, diese Fußstapfen sind dimensional groß. Und habe mir gedacht, was kann ich jetzt machen, um den Menschen zu zeigen, dass mir das schon ernst ist und dass ich sie schon sehe und spüre auch irgendwo. Weil, wie gesagt, ich habe das ja beim Kindergarten, das gleiche Thema gehabt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Lisa Leaks. Wir probieren das jetzt. Also wenn es in Salzburg funktioniert hat, ja, vielleicht funktioniert es dann einfach geöffnet. Wurscht, welcher Bereich, Gesundheit etc. Vielleicht funktioniert es österreichweit auch. Und wir haben dann so einen Testlauf gestartet. ORF Salzburg hat sich für das interessiert und hat eben an einem Freitag, das war jetzt ungefähr vor 4 Wochen, 3-mal in der Früh in die Nachrichten eben ein kurzes Interview mit mir ausgespielt. Und wir waren dann recht baff, muss ich sagen. Weil es war dann so, also es ist in der Früh 3-mal gelaufen und um 5 haben wir schon die ersten 100 Einsendungen da gehabt.
Boom.
Und wir fragen uns bis heute, also wir waren wirklich baff, wir fragen uns bis heute, das war ein Radio Salzburg-Beitrag, nicht falsch verstehe, ich liebe Radio Salzburg, aber
du hast den Nerv getroffen.
Wer hört das bitte in Wien oder in, gibt ja eigene Radiosendungen. Ja, es ist, also diese 100 Einsendungen waren von überall her. Und am Dienstag drauf war es dann so, dass wir das letzte Bundesland mit Vorarlberg geknackt haben. Also das, da hat man dann auch gedacht, ja sag einmal, also wie kommt das bitte ins Ländle? Und ja, also mittlerweile ist es so, es ist jetzt 4 Wochen online, wir haben über 400 Einsendungen. Natürlich ist man kann es anonym einsenden, das muss ich auch dazu sagen, oder mit Namen. Und natürlich ist nicht jede Information so, dass wir es verwerten können. Gell? Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Vor allem bei anonym tue ich immer schwer, dass ich dann irgendwie zurückschreibe oder sonst irgendwas. Aber ich will nur darauf aufmerksam machen, I see you und I feel you and I hear you. Aber mittlerweile sind es mehr Einsendungen, wo Telefonnummern oder E-Mail-Adressen dabei sind. Und da gehen wir nach. Und aus diesem wir gehen nach ist mittlerweile, wir haben Erfolge.
Darüber darfst du uns gerne mehr erzählen.
Ja, es ist so schön.
Gibt es was Exemplarisches, wo du sagst, oder vielleicht das Erste, das du lösen konntest?
Es gibt so viel, was mich so gefreut. Zum Beispiel haben wir einer Familie geholfen, die sind aus dem Ausland wieder hergezogen, sind österreichische Staatsbürger und haben auch schon Familienbeihilfe hier in Österreich bezogen, bis sie ins Ausland beruflich gegangen sind, sind jetzt wieder zurückgekommen, sind Gott sei Dank sorgen ein paar für Nachkömmlinge und vertrauen unserem Bildungssystem, dass auch wir das gut machen. Sind wieder zurück und das Problem ist aber, dass die diesen Bescheid für die Familienbeihilfe nicht kriegen und aber an das die Kinderbetreuung geknüpft ist am Nachmittag. Und es war schier unmöglich, dieses zu bekommen. Und die Familie war verzweifelt und hat sich eben bei uns gemeldet und ich habe gesagt, ja passt, wir probieren das, ist ja kein Thema. Gell? Also ich kann nichts versprechen, das will ich immer noch dazu sagen, weil die Erwartungen, schon merke ich, werden immer höher. Aber wir probieren es und wir haben dort angerufen bei den zuständigen Finanzamt und siehe da, der Bescheid war innerhalb von 2 Tagen bei der Familie. Morgen kriege ich hohen Besuch für mich. und zwar hat sich jemand bei mir gemeldet und das ist mir auch emotional sehr nahe gegangen, weil, wie gesagt, wenn man die Geschichte meines Mannes kennt, er war jetzt nicht syrischer Flüchtling in dem Sinn, also er war ja nicht schon zweite Klasse, was man ja so und so da meistens leider ist, sondern er war dann noch dritte oder vierte oder fünfte oder die letzte Klasse, wie Sie es nennen willst, und zwar war er staatenlos. Und das wissen ja so wenig Leute, dass es Staatenlosigkeit gibt. Also für Staatenlose in Österreich habe ich die Ehre, darf ich das so sagen?
Du darfst.
Okay. Also ich schwöre es, ich habe sowas noch nie erlebt, was da für Bürden sind. Bitte, am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, ich war so happy, weil er hat mir oft geholfen, einfach zu übersetzen, weil er extrem gutes Englisch gesprochen hat, extrem gutes und da einfach viel. Und ich war nur Studentin und er hat mir halt auch von Englisch auf Arabisch für die anderen Flüchtlinge übersetzt, wenn ich Deutschkurse gegeben habe. Und dann hat er zu mir irgendwann gesagt, ja, ob ich ihm helfen konnte, weil er kann irgendwie seine Familie nicht kontaktieren, weil er kriegt ja nie einmal eine Wertkarte. Genau.
Ohne Pass?
Ja, er hat schon einen Pass, aber er ist staatenlos eingetragen und die akzeptieren das nicht. Du kannst ja bei Flügen nie einmal Staatenlosigkeit auswählen. Also das war ja eine Hürde. Dann hat es geheißen, naja, sie können nicht mitfliegen. Wir wollten dann einmal, wo wir schon verheiratet waren und er war immer noch, also mittlerweile ist österreichischer Staatsbürger, wollten wir auf Urlaub fliegen. Da fangen sie da schon an. Wo wird dieser Konventionspass akzeptiert? Der ist grau, wollen wir nicht. So, jetzt musst du schauen, welche Länder, Hochzeitsreise, voll schwierig. Wir haben überall Anträge gestellt, so ist ein Haufen Geld, nirgendwo haben sie uns genommen. Außer in der Domrep, also du bist da auch schon gebunden. Und dann war es eben so, Kapverde, das war davor, wollten wir fliegen. Dann ruft auf einmal die Tür, sagt, stellen Sie sich bitte rechts da daneben hin. Und ich schaue, ich weiß, dass ich jetzt abschwenke, aber ich finde, das ist so wichtig zu wissen. Ja, stellen Sie sich bitte dahin. Sie muss telefonieren. 5 Minuten später kommt die Polizei. Dann sage ich, Entschuldigung, können wir Ihnen helfen? Ja, es geht um den Pass Ihres, was auch immer das ist. Dann sage ich, wie bitte? Sage ich, ist ein Konventionspass. Ja, ja, das wissen Sie schon. Sage ich, ich habe das alles geklärt, wir haben das alles da, dass wir fliegen dürfen. Sage, genau um das geht es nicht. Der Herr ist staatenlos. Sage ich, ja. So, wir haben da im Endeffekt sind wir dann 2,5 Stunden am Schalter gestanden mit der Polizei. Du fühlst dich wie ein Schwerverbrecher. Und die traurigste Szene in meinem Leben war, wo eine Familie mit Hund da gestanden ist, legt den Pass hin beim Flugschalter vom Hund. Und mein damaliger Freund, jetziger Mann, schaut mir und sagt, sogar der hat einen Pass und eine Staatsbürgerschaft. Und das war so bedeutend und deswegen, mir geht das jetzt mal so nahe, wenn ich mitkriege, dass also diese Staatenlosigkeit, das ist wirklich, da bist du gestraft irgendwo. Und deswegen freut es mich umso sehr, ich kriege morgen hohen Besuch, es hat sich wer bei uns gemeldet, der genau das gleiche Schicksal hat, staatenlos ist und die österreichische Staatsbürgerschaft schon vor über 2 Jahren, das muss man sehr auf der Zunge zergehen lassen, 2 Jahre, die Staatsbürgerschaft beantragt hat, nicht nur für ihn, sondern für seine 2 minderjährigen Kinder genauso. Und bei Nachfragen und Sonstiges war immer die Aussage zu den Herren, wissen Sie, er Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter ist in Langzeitkrankenstand. Wir wissen nicht, wie lange das bei Ihnen dauert. Und das hat er uns geschildert und ich habe gesagt, passt. Wie immer, ich kann nichts versprechen, aber ich kümmere mich da oder ich schaue, was da los ist. Ich frage nach. Und ja, da haben wir jetzt die Nachricht gekriegt, dass der vor 2 Wochen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen hat. Und jetzt kommt er morgen zu mir und ich will ihm da einfach gratulieren und will ihm als neuer österreichischer Staatsbürger mit seinen Kindern einfach dieses wunderschöne Parlament sagen und diese tolle Demokratie, was es in unserem Land gibt. Auch wenn Steine im Weg gelegt worden sind, aber dafür ist jetzt die Zeit, dass er auch mit seinen Kindern aufblühen kann hier.
Das ist eine sehr schöne Geschichte, ein Full Circle Moment.
Ja, voll, es ist schon schön. Es ist toll.
Ist für dich Lisa Leaks eher so ein politisches Werkzeug oder eher auch Ausdruck von Haltung, wie Politik funktionieren sollte?
Beides, aber viel mehr Haltung, wie Politik funktionieren sollte. Und wie auch, wie gesagt, ich will auch nicht irgendwelche, also bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht Behörden am Pranger stellen. Und das wird mir nie in den Mund kommen, dass ich da irgendwelche Mitarbeiter attackiere oder sonst irgendwas, weil das ist nicht die, also das, so sehe ich das absolut nicht. Sondern es ist einfach ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und ich bin da so irgendwo das Sprachrohr. Also ich fühle mich als Sprachrohr und ich fühle mich denen auch irgendwo verpflichtet, weil immer wegen wem bin ich denn in diesem wunderschönen hohen Haus? Wegen Menschen, die an mich glauben. Und wegen Menschen, die sagen, ich vertraue dir und ich habe dich gewählt genau deshalb, dass du unser Sprachrohr bist. Ich fühle mich denen auch verpflichtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich will nicht da drinnen sitzen und meine Zeit irgendwie totschlagen und abwarten und sonst irgendwas. Für das bin ich nicht in die Politik gegangen. Und für das gibt es viel zu viele Geschichten, die man aufzeigen muss. Und soll, unbedingt.
Was du mit dieser Plattform machst, hat ja viel mit Kontrolle und Transparenz zu tun. Und damit sind wir auch bei deiner Sprecherrolle für die Volksanwaltschaft. Viele wissen gar nicht genau, was die eigentlich leistet. Vielleicht gehen wir mal zu dieser Basis zurück. Warum ist die so wichtig, auch für unseren Rechtsstaat?
Also Volksanwältinnen und Volksanwälte, es gibt 3 an der Zahl in ganz Österreich, ist eigentlich das wichtigste die Kontrollinstanz, würde ich jetzt einfach sagen, weil wenn das System schweigt oder gar nicht antwortet, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas habe, dann gehe ich ich habe ja schon ganz viel anderes davor probiert. Das ist ja nicht so, dass ich sofort schreibe, ma bitte, jetzt hat mich da ein Mitarbeiter beleidigt, einschalten. Nein, natürlich nicht. Also man geht ja ganz, ganz viele andere Wege davor, bis man bei einem Volksanwalt oder bei einer Volksanwältin eben am Schluss landet. Und wenn es das nicht mehr geben würde, ich weiß nicht, ob es dann die Demokratie noch geben würde, weil, wie gesagt, es ist auch die Demokratie, das ist ja genauso wie Abgeordneten die Regierung kontrollieren sollen, ist ja das genauso. Es muss doch auch irgendwer kontrollieren, wer es in die Behörden ist. Und wie gesagt, wenn es die nicht mehr geben würde und wenn ich mir an Gokammer wenden könnte, wenn man irgendwie nicht zu einem Ergebnis oder sie ungerecht behandelt wird, dann weiß ich nicht, was das noch für ein Rechtsstaat ist. Also, ich würde sie auch nicht immer alles an Schicksal überlassen, sagen wir es mal so. Und deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die darauf hinschauen. Für die sind die Volksanwälte da, zu unterstützen und hinzuschauen und hinzuhören und nicht wegschauen. Aber weil die auch genug Arbeit haben, das weiß ich auch, weil es ist 3 sind für die Menge an Anträgen relativ wenig, weil ich sehe es ja bei mir. Jetzt haben wir schon so viel und arbeiten zu zweit daran. Also,
je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, vielleicht auch nach diesem Podcast, wirst du bitte Unterstützung brauchen.
Bitte.
Da sprechen wir doch darüber, vielleicht auch im Ehrenamt, etwas, was du als in deiner Sprecherrolle hast. Was braucht es denn politisch, damit freiwilliges Engagement nicht als selbstverständlich vorausgesetzt wird?
Naja, es ist, was ganz interessant ist, weil ich schaue ja, es gibt ja eine Sendung, da kommen ja die Volksanwälte und da haben mich da schon einen Beitrag sehr nachdenklich gemacht. Und das passt eben super zum Ehrenamt, oder es ist genau ein Ehrenamt. Das ist bei Feuerwehren, gell? Wenn da ein Einsatz ist, das kann ja mitten in der Nacht sein, gell? Und du fällst vor der Stirn und brichst deinen Fuß, dann wäre das, wenn du in der Früh zur Arbeit gehst, ein Arbeitsunfall. Mhm. Also wir wissen, Versicherungen und sonst irgendwas würden da greifen, gell? Und ist ein Arbeitsunfall und wird so. Das ist aber nicht so oder wird nicht immer von den Versicherungen so gehandhabt. Wenn es zum Beispiel einen Einsatz gibt, du laufst über die Stirn eure, weil du schnell zur Feuerwehr musst und brichst deinen Fuß dabei, dann ist das ein Freizeitunfall. Mhm. Und das sind so Geschichten, gell? Also, wie gesagt, wir können doch froh sein, dass sie Menschen, vor allem auch für junge Menschen, also die Jugendfeuerwehr bei uns, die boomt, und ich weiß das in anderen Gemeinden auch, also, dass sie die in ihrer Freizeit das überhaupt antun und sagen, hey, ich habe da Lust und das, ich mache da mit und ich rette Leben und Sonstiges. Und dann kann es aber nicht so sein, dass wenn ich jetzt in der Nacht da runterfliege und mir einen Fuß bricht, dass das heißt, naja, das war dein Freizeitvergnügen. Ja, haha, lustig, Freizeitvergnügen. Ich meine, du saust so einen Einsatz und rettest da Menschenleben. Ja.
Dann bleiben wir doch beim Thema Ehrenamt. Wo können wir denn gerade junge Menschen, du hast gesagt, bei der Freiwilligen Feuerwehr ist das auf jeden Fall Thema, aber es bräuchte es ja auf vielen Ebenen. Wie können wir die ein bisschen mehr fürs Ehrenamt wieder begeistern?
Ich sehe es in der Schule sehr oft, ich sehe es aber in anderen Bereichen auch, beim Ehrenamt. Also ich glaube, viel geht einfach nur über Vorbilder. Also ich glaube, wenn ich von etwas sehr überzeugt bin und wenn ich für das lebe und so, dass die Kinder und Jugendlichen irgendwie vermitteln kann, hey, das ist cool und das macht Spaß und wir sind gemeinsam und ja, ich, also das Gesamtpaket einfach. Wenn du einfach zeigst, dass du irrsinnig Spaß an etwas hast und dass etwas Spaß machen kann und so eine Art Vorbild bist, dann schauen sie zu dir auf und dann kannst du auch ganz, ganz leicht viele mitreißen, glaube ich.
Was du ja schon auch auf deiner politischen Ebene gemacht hast. Du versuchst ja auch Frauen und Mädels mitzunehmen da auf deiner Reise.
Ja, nicht nur, ja, Burschen. Also das ist, ich finde, jeder, der sich politisch engagieren will, ist Hammer und bitte mach das. Es braucht viel mehr Meinungen da herinnen als nur 180 oder Sonstiges. Also wie gesagt, das macht es ja aus. Man kann ja darüber diskutieren, dass der andere das so findet und der andere so. Und dann kommt man aber trotzdem gemeinsam zu einer Lösung. Und ich glaube, umso bunter dass das wird, umso mehr Demokratie ist da spürbar und umso mehr erlebbar. Und ich probiere mein Bestes, ja, weil ich finde, es gibt so viel interessantere Menschen als ich. Und die trauen sich aber nicht. Und das ist schon irgendwo mein Ansatz auch, diese zu motivieren und zu sagen, hey, und du bist genug und du bist super, wie es bist. Also komm mit mir und lass uns gemeinsam darüber sprechen, wie wir in Zukunft unser Österreich sehen wollen. Also was mir in meinem Weg schon aufgefallen ist, warum bin ich in der Politik? Ja, weil es mir meine Mama und mein Papa vorgelebt haben. Mhm. Sie haben mir dieses Politische mitgegeben. Also es ist bei uns, wurscht, ob es beim Abendessen, Mittagessen oder sonst irgendwas, die Politik war ständig präsent. Und wenn du von dieser Sache so überzeugt bist, dann glaube ich, Menschen merken das, wenn du von etwas überzeugt bist. Oder wenn du das halbherzig machst. Mhm. Und das ist eben, ich glaube, fürs Ehrenamt ist das genauso wie in der Politik und überall. Wenn du, ich bin von dieser Sache so überzeugt und ich bin von NEOS so überzeugt und es ist meine absolute Leidenschaft und es macht mir Spaß und ich glaube, da kannst du schon Leute auch dafür gewinnen.
Dann sprechen wir noch über einen Bereich, der auch oft emotional diskutiert wird, der Tierschutz. Mhm. Es ist schwer, es allen recht zu machen, aber du setzt hier bewusst auf Sachlichkeit. Warum ist dir das so wichtig?
Naja, also wenn man über Tierschutz spricht, das ist, finde ich, ein hochemotionales Thema. Das ist, stimmt, es macht was mit einem, wenn man Tiere sieht, die leiden. Und es ist so komplex, gell? Also es ist ja nicht nur Hund und Katze, also nicht nur Haustiere, gell? Und da kann ja auch schon wieder viel mehr dazu, sondern es sind ja die Nutztiere, gell? Also wie Kühe etc., Schafe. Und dann gibt es noch ganz andere Tiere, zum Beispiel den Wolf. Und in Salzburg ist das eigentlich das einzige Thema, was ich irgendwie gerade zur Zeit höre, sehe, lese, wie auch immer. Also man sieht, wie emotional das eigentlich ist. Also ich dachte mir das selbst nicht, dass so ein schönes, majestätisches Tier so emotional gehandhabt wird und ja, wie aus diesen Märchenbüchern, was wir eh kennen, Rotköpfchen und der Böse.
Der Wolf.
Mhm. Genau, der Böse Wolf, dass das so geht. Und ich sehe, dass das geht aber. Und das macht mich irgendwo schon nachdenklich, weil ich schon glaube, dass es da viele, viele Experten gibt und viele Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben und denen ich schon glaube, muss ich ehrlich sagen, was ich da drinnen liest, dass so böse, wie man den darstellt, dass der gar nicht ist, weil der hat eigentlich Angst vor dir und wird nicht dich oder dein Kind fressen. Und natürlich dann mal die Schafe in Leute gerissen werden. Gell? Also es ist absolut kein, also es steht außer Frage. Wie gesagt, mir tut der Straßenhund mit gebrochenem Fuß genauso leid. Aber wir sind in 2026 und es gibt da schon ganz, ganz viele andere Methoden als außer knall ihn ab. Es macht doch was mit dir, oder?
Ja, das ist ein Angstbild, das gezeichnet wird.
Ja, ja,
ein bewusstes.
Aber es, ich finde, das geht noch viel, viel tiefer. Weil es ist immer diese Angst vor dem Fremden. Und jetzt lasse ich diesen Satz einfach so stehen.
Dann sprechen wir noch über ein Thema. Also ich möchte den Tierschutz trotz alledem noch ein bisschen evidenzbasierter machen. Wie kriegen wir denn den auf diese rationale Ebene? So jetzt weg von dieser Angstmacherei, sondern hin zu diesem, hier geht es um Evidenzen. Wie kriegen wir diesen Spagat hin, dass wir das entemotionalisieren?
Also diese Emotionalität rauszubekommen, weiß ich gar nicht, ob das das Wichtigste ist. Ich glaube einfach, man muss schauen, dass da mehr Wissen reinkommt. Das ist das, was ich finde. Also wenn wir jetzt wieder zum Wolf gingen oder auch bei den Schweindeln und was der Geier, was bei Hundehaltung und sonst irgendwas, ich meine, da liest man auch ganz schlimme Sachen, gell? Da muss mehr Fachwissen rein. Und ich weiß aber noch nicht, wie man dieses Fachwissen in ganz Österreich irgendwie verbreiten kann. Ich meine, es gibt ja genug Expertinnen und Experten und Wissenschaftler, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und deswegen höre ich da auch sehr gerne auf Expertenmeinungen. Und ich glaube, wir sollten einfach wieder mehr auf dieses Wissen auch von anderen zurückgreifen. Nur so werden wir gemeinsam weiterkommen. Und eigentlich möchte ich schon das gemeinsam über alles andere stellen.
Wenn man das jetzt alles zusammen, all diese Themen, Bildung, Gemeinden, Transparenz, Ehrenamt, Tierschutz, dann ergibt sich da schon ein ziemlich klares politisches Profil, würde ich behaupten, wenn du an deine Zeit als Lehrerin zurückdenkst. Was würdest du deinen damaligen Schülerinnen heute über dein politisches Engagement sagen?
Über mein politisches Engagement, was würde ich ihnen jetzt sagen? Ich hoffe, ich darf ihnen das im Juni sagen, wenn sie mich besuchen kommen im Parlament. Ja, es ist hart. Und ja, für eine Frau glaube ich auch, dass es noch härter ist. Weil du immer mit den Gedanken irgendwo dort bist und dann doch nicht, weil du hast ein Kind, du hast so viele Rollen. Und die werden sie aber trotzdem nicht, wir haben erst eh über Rollen geredet, die werden sie trotzdem nicht erledigen, weil wir haben alle so viel Hirtenlauf. Und ich will gar nicht abstreiten, Männer haben auch einige Hirtenlauf. Also das ist.
Kannst du das übersetzen?
Was? Hirtl?
Ja.
Hütchen.
Hütchen ja. Auf. Okay, danke.
Jetzt ist wieder der alte Pinzgau rausgekommen und jetzt nicht gegendert. Also wie gesagt, ja, es ist hart, aber wir wollen was weiterbringen. Und wir bringen es nur weiter, wenn wir auch uns trauen dazu, dass wir das auch öffentlich machen. Und du wirst nicht immer jedem gefallen. Das ist auch ganz klar. Also wie gesagt, ein positives folgen 5 negative Kommentare. Also das ist auch das Learning, was ich habe. Also du wirst nicht immer jedem gefallen, aber du bist gut, so wie es bist und du hast eine super Meinung. Und bitte, es braucht viel mehr von euch, weil nur so wird Österreich noch besser und noch größer werden. Ja, lasst euch den Mut nicht nehmen, auch wenn einer nicht an dich glaubt. Ich glaube an dich. Und wie gesagt, du wirst deinen Weg machen.
Das wäre ein schöner Schlusssatz, aber ich möchte dich trotzdem noch fragen, wenn wir hier in ein paar Jahren sitzen, was möchtest du denn in Salzburg und auf Bundesebene erreicht haben?
Aha, das ist so viel. Da kommt mir jetzt ein Buch drüber schreiben, glaube ich, anfangen. Ist, glaube ich, gescheiter.
Aber gibt es ein Steckenpferd für dich, wo du sagst, für Salzburg habe ich da einen positiven Effekt gehabt?
Ich wünsche mir so viel für Salzburg, weil Salzburg liegt mir so am Herzen. Ich weiß, das kriegt immer viel zu wenig raus und jeder sagt, was bist denn dann zurücktreten als Landessprecherin, wenn es da so am Herzen liegt? Genau deswegen, weil Salzburg das verdient hat, dass etwa 150-200% für Salzburg gibt und nicht diese Prozentzahlen, wenn du Vollzeitlehrerin bist, Vollzeitmutter bist und dann sollst du noch Vollzeit-Landessprecherin sein. Das ist sie einfach damals nicht mehr ausgegangen. Und ich wünsche Salzburg nur das Allerbeste und ich werde da tatkräftig zur Seite stehen, weil es ist ein super Bundesland und wir haben super Leute dort. Und von Neos Sicht wünsche ich Ihnen, dass Sie 2028 wieder in den Landtag einziehen, weil da gehört sie ja hin. Ganz dringend. Da geht nämlich ein großer Teil ab, meines Erachtens noch. Was ich Salzburg noch wünsche, ist das, dass wir mehr verbinden, als wir uns trennen lassen. dass wir mehr auf Sachen hinschauen, die gefährlich werden können. Weil es gibt schon eine gewisse Gefahr auch dort. Und es ist halt, wenn, für mich ist es halt schon so, natürlich, wenn gewisse Parteien da drinnen an der Macht, würde ich jetzt nicht sagen, aber gewisse Parteien da drinnen an der Spitze sitzen, du merkst, dass eine andere Tonalität und ein anderes Klima in Medien und überall vertreten ist. Ich würde Salzburg wieder mehr das Liberale wünschen, weil Salzburg war so extrem liberal. Wir waren einfach bunt gemischt. Und das bunt Gemischte hat so gut da in Salzburg, weil jeder mitgeredet hat und man hat natürlich auch diskutiert, aber man ist gemeinsam zu einem Ziel gekommen. Und dieses gemeinsame Ziel geht man in Salzburg gerade irgendwo voll ab. Weil du kriegst nicht mehr recht viel mit. Es wirkt nicht so, als wie es gemeinsam war. Und es, für mich ist zum Beispiel ein Thema Verkehr ein extremer Stillstand. Also ich verstehe es nicht. Das ist das, was vor 50 Jahren da gelegen ist, es liegt halt immer noch irgendwo. Und deswegen, ja, zurück zum Ursprung. Da gibt es doch eh die Werbung. Lasst uns miteinander diskutieren. Das ist super, weil das gehört zu einer Demokratie dazu, aber findet man gemeinsam Lösungen.
Das geht auf jeden Fall auch für den Bund. Lisa, danke für deine Zeit und dein Engagement.
Danke.